Frage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
Ja, schön. Das ist ja schon unsere zweite Folge, Eckhard.
Ja.
Herzlich willkommen wieder. Ja, also viele Leute haben uns jetzt auch gefragt, ihr sprecht über Klima und alles ist so beschwerlich und die Leute finden es auch anstrengend und es wird als Belastung empfunden. Und da habe ich mich gefragt, du kommst ja auch, also du bist natürlich Mediziner, aber kommst ja auch aus dem Humorfach. Wie kann man eigentlich die ganze Debatte auch ein bisschen freudig machen, sodass es den Leuten Spaß macht? Also erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie können Klima und Humor zusammenpassen?
Das ist wirklich die Kernfrage für mich in der Kommunikation. Mhm. Und die Idee, warum ich auch die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet habe, zusammen mit Leuten aus dem Gesundheitswesen, aber eben auch mit Kommunikationsprofis, ist, dass wir wirklich, glaube ich, sowas, das klingt so doof, aber wir brauchen eine andere Erzählung. Wir brauchen andere Geschichten, wir brauchen wieder Lust auf Zukunft. Und ein Kerngedanke, auch aus der medizinischen Sicht, ist, dass die Dinge, die wir für die Erde tun, auch für uns tun. Also Beispiel, wenn ich mit dem Rad fahre, dann hängt das maßgeblich davon ab, ob das Spaß macht, wie viele LKWs gerade um mich herum abbiegen oder nicht.
Ja.
Und auf gut Deutsch, wenn du mal in Kopenhagen bist oder in Wien oder in Paris jetzt neuerdings oder in Münster, dann ist ja völlig klar, Mensch, das ist ja kein Verzicht, das ist ein Gewinn an Lebensqualität. Mhm. Ja, und du kommst viel entspannter mit dem Rad da von A nach B und du lernst an der Ampel auch Leute kennen, die nicht hupen. Und das ist, das muss man mal spüren. Und dann wollen viele gar nicht mehr zurück. Das heißt, ein Riesenproblem ist, dass wir Menschen einfach, wenn wir unter Stress geraten, und wir haben ja genug Krisen gerade, die uns stressen, ganz schnell dazu tendieren, an dem festzuhalten, was wir haben. Und brutal gesagt, der sicherste Weg, unseren Status quo mit all dem Wohlstand zu verlieren, ist, an ihm festzuhalten. Und das ist erstmal ja eigentlich ziemlich kurios. Und da braucht es eben auch Humor und diesen Perspektivwechsel.
Ja.
Also ich bin ein großer Fan von Karl Valentin, der hat gesagt, wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und das finde ich total klug, weil es wird ja nicht durch Gemecker besser.
Ja, das muss man mal setzen lassen. Das ist wirklich schlau, ne?
Wo hast du denn mal erlebt, dass du auf dem falschen Dampfer warst und sozusagen jemand mit einer Einsicht dich so verblüfft hat, dass, also Humor ist ja mehr als Witze erzählen. Humor ist ja wirklich die Fähigkeit, sozusagen die Denkmuster zu hinterfragen.
Genau. Also das finde ich jetzt als Oberbegriff, da kann ich wirklich viel mit anfangen. Du sagst, die Kommunikation ändern. Man kann auch sagen, das Framing oder die Metastory oder die Narration, egal wie man es in Worte fasst. Es erinnert mich an Harari, der in einem Buch geschrieben hat, der Mensch ist im Grunde zu allem fähig, wenn die Narration stimmt. Der Mensch ist in der Lage, Hunger und die größten, seine eigentlich Grundbedürfnisse auszublenden, wenn er an etwas glaubt, wenn er es für ein größeres Ziel macht. Oder umgekehrt, wenn man zum Beispiel ein Ziel vor Augen hat, ist man in der Lage, unglaublich viele Dinge zu entbehren, um dieses Ziel zu erreichen. Also das Framing ist, glaube ich, ganz wichtig. Oder sowas wie man Sport begreift. Wenn man Sport als Bürde und als Aufgabe, wenn man was machen muss, dann ist es oft negativ belastet. Wenn man aber merkt, wie viel Spaß es macht, wenn man es mal gemacht hat, dann hat man diese positiven Rückkopplungen und dann kann man die Geschichte umschreiben, ne? Das Framing, die Narration. Und ich glaube, so könnte es auch mit Humor sein. Denn wir wissen ja alle, Humor ist, man sagt im Drehbuch, sagt man Comic Relief.
Also die Entspannung.
Die Entspannung durch das Lachen. Ne? Oder auch, sagen wir mal, bei mentalen Problemen. Wir wissen ja alle, große Komik entsteht gerade eigentlich da, wo große Dramatik ist.
Ja.
Ne?
Es gibt diese schöne Definition, Comedy is tragedy plus time. Also du musst sozusagen die Anspannung, die Tragödie haben und dann eben auch die Perspektive wechseln. Also diese, wo du von Harari sprichst, vor 10.000 Jahren ungefähr sind wir ja sesshaft geworden. Und diese Frage, warum sind Menschen sesshaft geworden, vorher weg von dem Nomadenleben hin zum Sesshaften, was hat ja unfassbar viele Konsequenzen. Wir hatten plötzlich stabilere Nahrungsverhältnisse und dann wurden wir sehr viel fruchtbarer und mehr Leute und
warmes
so weiter.
Warmes Essen.
Ja, dann hatten wir warmes Essen. Und eine der Gründe, die immer vorgeschoben werden, ist Ackerbau und Viehzucht. Ja. Und es gibt tatsächlich Anthropologen, die sagen, man darf sich das nicht so romantisch vorstellen, dass wir alle irgendwie wegen des Sonntagsbrötchen aus dem Ofen sesshaft wurden. Er sagte, das Erste, was die Menschen geschnallt haben damals, ist, dass man aus Getreide auch Alkohol machen kann.
Genau.
Also wir wurden sesshaft, weil wir nicht mehr stehen konnten. Ach, das finde ich eine sehr interessante
Theorie.
Weil
wir besoffen waren?
Nee, weil wir merken, dass Rausch auch Teil von unserer Kultur ist.
Ah ja, naja. Das ist übrigens auch interessant. Der Rausch ist ja auch oft so ein bisschen so eine Ausblendung von der Überrationalität, oder? Ob er die jetzt vor 10.000 Jahren schon hatte, aber jetzt hat man sie ja vielleicht. Ja.
Und wann bist du denn so richtig unvernünftig, Alex? Darf man darüber reden?
Ja, das weiß ich gar nicht. Das haben wir letzte Folge ja schon besprochen. Mit Alkohol sicher nicht. Ja? Also ich weiß nicht. Also, fällt mir jetzt nicht mehr so viel ein. Wo bist du denn unvernünftig?
Nee, ich liebe, deswegen freue ich mich auch auf das Comedy for Future Festival. Ich liebe es, wenn mich Bühnenkünstler irgendwie hintenrum mit einer Pointe erwischen, auf die ich selber nie gekommen wäre. Also richtig überraschend.
Ich sag nur ex post.
Ja.
Hab ich nicht getraut.
Ich auch nicht. Leute, ihr müsst alle Folgen hören.
Ja, die letzte Folge. So viel drin. Ach, ja. Das ist die Mutter aller Folgen. Ja.
Nee, aber diese Idee, dass wir... also es gibt, in jedem guten Witz steckt auch immer so ein Erkenntnismoment. Mhm. Also Beispiel, jemand ist betrunken und betrunken im Witz ist eben nicht alkoholsüchtig, sondern eingeschränkt in der Wahrnehmung. Mhm. Läuft immer um so eine Laterne rum und sucht offensichtlich was. Und jemand anderes kommt dazu und sagt, was suchen Sie denn? Ja, ich suche meinen Schlüssel. Und dann helfe ich mal suchen. Dann laufen die zu zweit um die Laterne rum. Und dann fragt der dazugekommene Mensch, wo genau haben Sie den Schlüssel verloren? Ja, da drüben im Gebüsch. Und warum suchen wir hier? Hier ist es heller. Und ich finde, in diesem Witz steckt ganz schön viel Wahrheit. Nämlich, wenn du dich auch fragst, worüber wird geforscht, dann forschen wir immer gerne da, wo es hell ist. Ja, wo es Geld gibt, wo es schon anerkannte Pfade gibt. Und wir machen immer mehr von demselben. Mhm. Und wenn wir jetzt überlegen, haben wir eigentlich ein Wissensproblem oder ein Umsetzungsproblem, ist völlig klar, wir wissen schon seit 50 Jahren genug, um zu kapieren, wir fahren gerade diese Erde und damit unsere eigenen Lebensgrundlagen gegen die Wand. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr absurd, dass wir es nicht schaffen, von dem Schlausein auch das Richtige abzuleiten. Mhm. Und da gibt es auch diesen bösen Witz, treffen sich zwei Planeten, die Venus und die Erde. Mhm. Und die Venus sagt zur Erde, Mensch, du siehst ja schlecht aus. Und die Erde sagt, ja, ich habe gerade so eine Infektion mit Homo sapiens. Und da sagt die Venus, ach, das geht vorbei. Ja, du lachst.
Ja, ich lache.
Das ist Comic
gut.
Relief.
Ja, das ist gut.
Dass wir uns verstehen auch wirklich als eventuell auch vorübergehendes Phänomen auf dieser Erde.
Ja.
Wir müssen ja nicht die Erde retten, sondern uns.
Ja, das stimmt. Ja, das ist echt gut. Und du hast dazu, glaube ich, auch schon eine ganze Menge auch schon mal vor Leuten ausprobiert. Und die fanden es, glaube ich, auch sehr lustig. Wollen wir... Ja,
ich habe ein Bühnenprogramm, endlich. Aha. Und das auf der Bühne zu sein, ist ja eine Riesenchance. Nämlich, du kannst Dinge, die du dir selber ausgedacht hast, direkt testen, ob das andere auch lustig finden.
Ja.
Und es gibt im Leben eines Bühnenkomikers zwei Katastrophen. Nämlich das eine ist, du denkst dir irgendwas aus und du bist so stolz, weil du das Puppen lustig findest und erzählst es und keine Sau reagiert. Ja. Das kann man sich vorstellen, dass es wirklich painful ist. Mhm. Aber die andere Katastrophe ist, die Leute lachen und du weißt nicht genau, worüber. Das passiert nämlich auch, weil ich hatte nie einen festen Text. Ich habe immer sozusagen so ein Gerüst gehabt und Bausteine und die immer wieder live zusammengeschaltet. Aber vielleicht hören wir da mal rein und dann können wir danach drüber reden. Wie gelingt es auch, große, dicke Bretter so zu bohren, dass da ein bisschen Himmel und ein bisschen Hoffnung durchscheint.
Genau, ja, da habe ich Lust und da hören wir jetzt rein. Und ich will auch nochmal dazu sagen, das ist ja ein rarer Moment, den Eckart hier jetzt mitgebracht hat, denn das Bühnenprogramm ist ja eigentlich vorbei und wie er in der letzten Folge verraten hat, ist er ja auch gar nicht mehr aktiv auf der Bühne unterwegs. Das heißt, ihr habt jetzt hier Gelegenheit, ihr bekommt jetzt einmal ganz exklusiv einen kleinen Vorgeschmack. Nein, Nachgeschmack, Ex-Post-Geschmack.
Das Fundstück der Woche.
Wenn Leute das erste Mal in mein Arbeitszimmer kommen, dann fällt ihnen oft so die Klappe runter und die sagen, Eckart, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist. Sag ich, Entschuldigung, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Ich finde, das lässt einem so einen Funken Würde. Aber es ist wirklich schlimm. Wie viel Zeug du hast, das weißt du nur, wenn du mal umziehst. Ich habe bei meinem letzten Umzug Kisten entdeckt, die waren vom Umzug vor dem davor. ungeöffnet, unbeschriftet, kein Schimmer, was drin ist, aber es muss sich um sehr wertvolle Dinge handeln, sonst hätte ich es nicht so lange aufgehoben. Das ist ja die eigene Logik. Da hat mir mal Einbrecher im Haus, ist nicht schön. Was ich dir nicht verzeihe, die haben nicht einen Blick in die wertvollen Kisten im Keller getan. Nur so offensichtliches Zeug mitgehen lassen. Dann kommt die Polizei, dann kommt der Versicherungsfuzzi. Du hast, und alle tun so verständnisvoll. Ja, was fehlt denn, Herr von Hirschhausen? Sag ich, woher soll ich das wissen? Schauen Sie sich um. Ja, ist ja auch schwer verwüstet worden hier. Ich habe nichts gesagt. In dem Zimmer war gar kein Einbrecher. Es ist nicht einfach. Die fragen sich natürlich auch, was sammelt der Hirschhausen? Ich sammle vor allen Dingen gedrucktes Zeug, weil ich noch so analog groß geworden bin. Mit Büchern, mit Zeitschriften, wo man Kringel machen kann, wo man ausreißen kann, wo man merkt, man hat was getan. Und dann stapelt sich das Zeug und jeder vernünftige Mensch sagt, schmeißt es doch mal weg. Und ich sage, das ist wertvolle Information. Gedankenexperiment. Jemand steht vor ihrer Haustür und hat einen Stapel von alten Zeitungen zum Verkauf. Was wären Sie bereit zu zahlen, um diesen Stapel von vor der Tür in die Wohnung zu holen? Nichts. Weil der Stapel aber bereits in der Wohnung ist, denken Sie, boah, ist der wertvoll. Das nennt sich in der Psychologie der Besitztumseffekt und im ZDF Bares für Rares. Gleiche Geschichte. Du kannst dich echt drauf verlassen. Wir überschätzen grandios den Wert von unserem eigenen Krempel. Wir kaufen uns Sachen, die wir nicht brauchen, von Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das ist seine Konsumgesellschaft. Und ich habe mehr Zeug, als man braucht. Und ich dachte, wie kann ich diesen Knoten lösen, ja? Ich fliege nach Indien und meditiere über Bedürfnislosigkeit und komme zurück und bin geläutert. Und dachte ich, naja, 6 Tonnen CO2 hin und her, in einem Land zu leben mit 2 Tonnen CO2, um über Bedürfnislosigkeit was zu lernen, ist ein bisschen beknackt. Und dann dachte ich, in Indien Guru zu finden, ist sehr einfach. Die sind immer in Orange, die laufen auf der Straße. Und dann war ich sehr glücklich, ich habe in Deutschland auch einen Guru gefunden, auch in Orange, auch auf der Straße, arbeitet bei der Müllabfuhr. Und ich habe den gesehen und ich dachte, von dem Mann kannst du was lernen. Der kann loslassen. Der ist ein Meister darin, loszulassen. Und ich habe rausgefunden, wo er arbeitet. Wir treffen uns jetzt immer Samstag 8 bis 12, so eine informelle Männergruppe, Männer, die schwer loslassen. Und da treffen wir uns und helfen uns gegenseitig. Wenn einer gerade ein Problem hat, loszulassen, dann helfen wir, bis alles im Container ist. Und das ist eine sehr offene, sehr unterstützende, wertschätzende Art miteinander. Und wir haben auch ein Mantra. Das heißt, wer loslässt, hat 2 Hände frei. Wer loslässt, hat 2 Hände frei. Das kommt ursprünglich aus dem Freeclimbing. Und das geht sehr tief, wenn man sich darauf einlässt. Also ich kann nur empfehlen, fangt an loszulassen. Es ist so befreiend. Fangt an loszulassen bei den Klamotten, bei den Kisten im Keller, auf dem Dachboden, bei den Fotos, bei den Festplatten, bei den Terminkalendern. Und noch eine letzte Bitte. Wenn ihr raus habt, wie das geht, sagt's mir. Dankeschön.
Ja, sehr gut.
Bist du auch so ein Sammler?
Nee, eigentlich nicht. Aber
kannst du gut wegschmeißen?
Nee,
kannst du loslassen?
Nee, wegschmeißen kann ich auch nicht. Aber ich mag es nicht, wenn es zu viel Sachen gibt. Aber wegschmeißen kann ich irgendwie
nicht. Bist du so ein Minimalist?
Nee, das auch nicht. Nee, ich bin so, ich hamstere das Notwendige, aber ich überfülle nicht. Weißt du, wie ich meine?
Bist du so ein Marie Kondo-Typ?
Nein, du? Nee, du brauchst ja den Guru offensichtlich.
Ja, von der Mitte davor. Aber weil das, was du gerade gehört hast, die Leute lachen ja darüber, weil sie sich selbst erkennen und weil sie auch merken, dass ich mir das nicht ausgedacht habe, sondern dass es verdammt authentisch ist.
Du bist ein Horter.
Ja, ich bin echt ein bekennender Messi oder wie ich auch dann auf der Bühne sage, ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Also diese, aber das ist ja auch menschlich, weil wir hatten ja in der Geschichte auch immer so Phasen, wo es da nichts gab und wir haben immer noch sozusagen auch evolutionär so Programme in uns, auch gerade beim Essen, die sagen, wenn was vor dir ist, dann hau zu, wer weiß, wann es wieder was gibt. Und wir vergessen, dass es ja in 3 Stunden schon wieder was gibt. Ja. Und da müssen wir eben oft manchmal auch mit unseren eigenen Tücken und unseren eigenen Macken schlauer umgehen. Und da ist eben Humor ein super Tool, um genau dieses Spiel, dieses sich selbst verarschen eigentlich, dass man es besser weiß und trotzdem den inneren Schweinehund wirken lässt, sich mit zu beschäftigen. Deswegen liebe ich das.
Ja, und ich finde es sozusagen auch jetzt mal so im Hintersinn ist da noch was anderes drin, nämlich sozusagen der Überfluss. Also, dass wir eigentlich so Schwierigkeit haben, dass wir zum Überfluss neigen in unserer Kultur, aber dass wir Schwierigkeit haben, dem Überfluss einzudämmen, ohne fremde Hilfe. In dem Fall ist ja dein Guru jemand, der dir hilft, was ganz unerwartet. Aber eigentlich hättest du ja mit rationalem drüber nachdenken vorher schon drauf kommen können.
Ja, ich meine, das ist ja auch so, dass dich Besitz irgendwann besitzt. Also Immobilien, Unbeweglichkeit wörtlich, heißt ja, wir sind im Gegensatz zu den Nomaden mit so viel Zeug sesshaft geworden, dass wir uns manchmal gar nicht mehr bewegen können innerhalb unserer Wohnung.
Ja.
Und das finde ich, ist ja auch dieses Absurde da drin, dass wir Sachen anhäufen, wo die mich dann gar nicht mehr glücklich machen, sondern mich stressen. Mhm. Also ich habe so viel ungelesene Bücher zu Hause, dass ich da gar nicht mehr hingucken will, weil ich denke, das schaffe ich eh nicht.
Ja.
Also wie gehst du da vor, wenn du Kaufentscheidungen triffst? Weil sozusagen die Lust auch beim Online-Shopping, hat man auch Untersuchungen zu, ist ja eigentlich der Moment, wo du klickst, wo du bestellst und nicht, wo das Zeug geliefert wird.
Also ich bin ehrlich, ich habe 2 Dinge, die mich da reiten. Das eine ist, ich überrationalisiere Kaufentscheidungen vor der Kaufentscheidung.
Okay.
Das heißt, es macht mir gar nicht so eine große Freude, sondern ich bin so, meist so vergleiche und gucke. Und
du hast wahrscheinlich auch
Albtraum.
Stiftung Warentest im Dauerabo.
Nein, habe ich Dauerkarte. Nicht. Pass auf, und jetzt neuer Alex, ja, neuer Style. Jetzt mache ich es anders. Und dazu sage ich mal, das ist Retro. Das ist nämlich die Vor-Google-Phase, bevor man Internet hatte. Ja. Es gab nämlich so eine schöne Anekdote. Mein Stiefvater meinte immer so, du, wir sind früher einfach losgefahren im Auto und haben einfach irgendwo angehalten und gegessen. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ohne Routenplaner, ohne vorher das Restaurant gegoogelt zu haben, ne, und ohne Vergleich und was weiß ich was. Und es ist so schön, wenn man so, ich sag mal, ich will nicht sagen reueloses Konsumieren, sondern ich meine so nicht überrational ist, ohne Overthinking, weißt du, ohne diesen ganzen Prozess, den du dahinter klemmst, dann macht es nämlich überhaupt keine Freude mehr. Das ist Monsterstress. Kauf dir mal eine neue Waschmaschine. Ehrlich. Und nicht so, es geht nicht. Ich kann es online nicht.
Es geht ja schon mal beim Handyvertrag los.
Ja, genau. Ich gehe so in den Mediamarkt, der Typ zeigt mir 40 Maschinen. Ich sage, was ist der Unterschied? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich also wieder gegoogelt, ja.
Der war wenigstens ehrlich.
Ja, aber furchtbar.
Die waschen.
Nein, dann habe ich einfach eine Entscheidung getroffen. Weißt du, dann die.
Ja.
Ja. Nein, aber Online-Shopping finde ich trotzdem ganz gut, weil du hast recht, man kann sozusagen jetzt auch außerhalb der Zeiten. Und ich bin ehrlich, ich möchte auch weg vom Online-Shopping, ja, weil das finde ich, das macht die Innenstädte tot. Ne? Dadurch gibt's,
total.
Ne? Und für jeden Kauf, den ich im Laden mache, klopfe ich mir selber auf die Schulter, weil ich denke, ich habe den Arbeitsplatz unterstützt, ja, ich habe die Ladenmiete unterstützt, ich habe die Innenstadt im Leben gehalten. Aber versucht es mal. Hier, wir sitzen hier an so einem Mikrofon, ne? Die sind mit diesen XLR-Kabeln, diesen großen Verbund. Das habe ich mal versucht, einfach vor Ort in so einem Elektromarkt, ich nenne jetzt mal keine Marke, zu kaufen. Da habe ich gesagt, kann ich Ihnen bestellen, ist in 2 Wochen da. Aber habe ich es doch wieder im Internet bestellt, was am nächsten Tag im Briefkasten. Das ist halt auch schlimm, ne?
Ja,
soll man nicht.
Kurioserweise gibt es auch Studien, die zeigen, wenn du sozusagen mit dem Auto in die Stadt fährst, musst du ja auch deinen CO2-Abdruck vergleichen mit sich was liefern lassen.
Ja.
Und das kommt sehr aufs Detail an.
Kommt sogar aufs Detail an.
Aber ich mache ja für die ARD dieses Wissen verachte Erde. Da haben wir gerade eine Folge über Pro und Con von Online-Shopping. Aber der Kern ist, dass man eigentlich lernen muss, mit den Sachen, die man hat, zufrieden zu sein. Mhm. Und da gibt's eine schöne Geschichte von meinem Vater, der wirklich noch Krieg, Flucht, Hunger erlebt hat, Jahrgang 35, und der deswegen sehr, sehr bescheiden aufgewachsen ist, und der hat das sozusagen als Lebensstil auch, der hat nie so gedacht, so jetzt hole ich mal auf, was ich sozusagen als Kind an Entbehrung hatte, sondern ein kleines Beispiel, der hatte immer nur ein Paar Turnschuhe. Und der hätte nie eingesehen, warum er ein zweites Paar braucht, wenn die einen noch okay sind. Ja. Und ich kam da drauf, als ich mal bei so einer Preisverleihung war, für Marken und Persönlichkeiten und da vor mir kriegt so ein Typ von Adidas eine Auszeichnung und da hat er lang und breit erklärt über Corporate Social Responsibility und das jetzt schon irgendwie schon so und so viel Millionen Turnschuhe sind aus recyceltem Strandplastik und die seien ja so mega nachhaltig und so. Und dann kam ich ans Mikrofon und kam mir eine kleine Bemerkung in seine Richtung nicht verkneifen können. Ich sagte, übrigens, ich kenne den Mann, der den nachhaltigsten Turnschuh der Welt hat. Das ist mein eigener Vater. Weil Nachhaltigkeit ist ja nichts, was du zusätzlich kaufst, sondern was du schon hast und weiter benutzt.
Ja.
Und dann fanden das alle sehr lustig, außer dem Typen. Und das muss man sich klar machen, weil alles an Ressourcen, an Transport und Herstellung, so bis auf Entsorgung, ist ja schon geleistet. Mhm. Und deswegen finde ich es auch so Quatsch, dass man denkt, man kann Nachhaltigkeit sozusagen sich immer noch on top dazu kaufen, sondern die eigentliche Kunst ist Zufriedenheit zu empfinden. Und da bin ich selber auch eben brutal schlecht. Und deswegen kommen wir auch wieder dazu. Diese Fähigkeit hat mir mein Vater nicht weitergegeben.
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen der Verführung des Konsums, sagen wir mal, in den Griff zu kriegen, nicht? Das ist ja so. Denn es gibt ja Studien, die zeigen sowohl, Geld, also den Wohlstand zu steigern, das endet an relativ niedrigem Maß. Ne? Also wenn man so 2.000-3.000 Euro im Monat, wenn man dann noch mehr verdient und noch mehr, dann steigert sich sozusagen die Zufriedenheit oder das Glücksgefühl durch den Zuwachs an Geld nicht exponentiell mehr mit oder kaum noch weiter hoch.
Genau, da gibt es verschiedene Untersuchungen, da kann man lange drüber streiten, wie gut man das erheben kann, auch Glück. Aber was klar ist, ist, dass der Druck, sich von anderen abzuheben, ja immer mitwächst. Mhm. Also Wolf Schneider, das ist so eine Journalistenlegende hier in Hamburg, hat er lange an der Journalistenschule auch unterrichtet. Und sein letztes Buch, das war wirklich sozusagen sein Herzensanliegen, war nochmal zu schreiben, wie lange der Anlauf war in diese relativ kranke Welt, die wir heute haben. Und er sagte, einen Porsche in den, meinetwegen 1970, hatte so viel PS wie ein Golf heute. Ja. Und damals war es was Besonderes, einen Porsche zu haben. Und wenn du heute aber was Besonderes haben musst, muss das immer noch viel, viel schwerer, größer, teurer sein als alles zuvor. Mhm. Und das nennt Binswanger und andere nennen das den demonstrativen Konsum. Das heißt, das Ziel von deinem Konsum ist eigentlich, die Sachen der Nachbarn schlechter zu machen. Ja?
Ja.
Also du bist zufrieden mit deinem Auto, dann kauft sich aber dein Nachbar eins, was noch mehr blinkt.
Ja.
Und dann denkst du, shit, jetzt brauche ich wieder ein anderes.
Und das ist total richtig. Und auch Untersuchungen haben gezeigt, dass dieser demonstrative Konsum, das ist eine Spirale, die du nicht gewinnen kannst.
Hedonistische Tretmühle, ja.
Ja, das ist ein Rattenrennen, was du nie gewinnst, weil dann hast du eine Yacht und dann gibt es jemanden, der hat eine größere Yacht. Und dann gibt es da so zwei.
Ich habe neulich hier im Hamburger Hafen eine Hafenrundfahrt gemacht und da liegt so eine Yacht von so einem russischen Oligarchen, die hat sogar ein U-Boot im drin. Und auch denkst, Typ, und so Geschosse. Also du denkst, das ist toll, so reich zu sein, aber offensichtlich ist er total paranoid.
Ja, stimmt. Ja, der hat Angst, er musste abhauen unter Wasser.
Also deswegen finde ich das cool. Ja. Wenn man demonstrativen Konsum drehen will, dann musst du auch andere Komplimente machen und du musst auch auf andere Sachen stolz sein, als die, auf die du hast, sondern haben oder sein. Also wofür bewundern wir denn zum Beispiel alte Menschen? Mhm. Wir bewundern doch nicht die wahnsinnig viel Zeug angehäuft haben, sondern wir bewundern die Ausstrahlung haben, die irgendwie zufrieden sind, die Weisheit haben, die Herzensgüte haben. Und da denke ich eben, wenn wir dahin kommen, dass wir verstehen, wir haben viel mehr von gemeinsamen Erlebnissen als von Konsum. Also wenn ich die gleiche Menge Geld ausgebe, kaufe ich mir lieber Konzertkarten oder verschenke die, dann hast du nämlich sozusagen die Vorfreude, dann hast du das Erlebnis und dann hast du im Nachhinein auch noch schöne Erinnerungen. Das habe ich bei einem Konsumgegenstand selten.
Ja. Und auch, was du gerade gesagt hast, das klingt jetzt so ein bisschen trutschig, wenn ich das so sage, aber Studien haben ja auch gezeigt, es ist viel schöner auch für einen selber, ein viel höherer Wert und ein höheres Glücksgefühl, was Gutes zu tun. Denn das ist etwas, was einen glücklich macht, wenn man jemand anderen zum Strahlen bringt und jemand anderen, was du das ist.
Und deswegen spende ich ja auch die Einnahmen aus diesem Podcast, wenn es irgendwelche geben sollte. meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, weil ich tatsächlich glaube, ich will gar nichts davon, dass wir uns hier so schön unterhalten, sondern ich will was bewegen.
Ja.
Und dafür Geld einzusetzen, ist ja auch eine Form von Vermögen, nämlich man vermag etwas zu bewegen. Und wir pflanzen Ideen und die wachsen schneller als Bäume.
Das stimmt. Also, liebe Leute, das ist eine tolle Sache. Schaut euch das mal an, schaut euch die Stiftung mal an, helft uns dabei. Und wenn ihr Fragen habt an uns oder an Eckart, immer her damit. Ja, auch gerne kritische Fragen. Wir beschäftigen uns damit. Ihr hört uns hier wie immer nächste Woche Freitag wieder. Und jetzt, Eckart, glaube ich, wünsche ich hier eine gute Zugfahrt.
Ja, du kommst ja mit.
Ich komme
nach Berlin zum
Comedy for Future Festival. Bis dann, ciao.
Tage wie diese. Eckart von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.